Thema hat sich nicht geändert. Smart Houses, eine amerikanische Formatgeschichte. Und ich beginne mit einer ganz kleinen Vorbemerkung, die auch etwas zur Methode sagt. Das Folgende ist eine Mistzelle, also eine Mischung aus Verschiedenem. Und die Mischung ist etwas wild und auch etwas unfertig. Und das ist nicht meine Entscheidung, sondern ich glaube, das hat mit dem Thema, mit dem methodischen Problem des Themas zu tun. Mein Thema ist, Heiko hat es schon angedeutet, das computerisierte Haus. Und dieses computerisierte Haus findet eben jetzt statt. Jetzt wie in Gegenwart, wie in der Gegenwart. Und auf die Gegenwart ist die Medienphilologie, Betonung auf Philologie, eben nicht vorbereitet. Philologen warten, bis sich die Dinge gesetzt haben. Dann kann man sehen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Es fehlt also bei meinem Thema zwangsläufig an historischer Fundierung. Und stattdessen kommt es zu einer prekären Nähe zur Zeitdiagnostik. Und das ist eine etwas windige Gesellschaft. Prognosenmacherei, Futurologie, wer weiß schon, was die Zukunft bringen wird, aber man spricht natürlich drüber. Oder anders gesagt, wer will es schon Alfred Kahn oder Erwin Toffler sein? Das gesagt, Friedrich Schlegel um 1800 macht das dann so. Die Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre und Goethes Meister sind die größten Tendenzen des Zeitalters. So Schlegel, so das Fragment im Athenäum. Und dieses zeitdiagnostische Spiel lässt sich natürlich auch als Fragebogen verwenden. Wie hält man es denn selber mit den größten Tendenzen? Mein Tipp auch für das Folgende ist einfach. Ich mache nur eine Leittendenz hier für alles Weitere verantwortlich. Und mein Favorit ist das Mooresche Gesetz von 1965. Alle 2 Jahre verdoppelt sich die Leistung von Computerchips und das bei minimalen Zusatzkosten. Dieses Gesetz, 1965 aufgestellt, kurz nach Erfindung der integrierten Computerchips, ist also seit 50 Jahren ungebrochen in Kraft und das ist der Glutkern der sogenannten digitalen Revolution. Das Smart Home, das ist das Motto für das Folgende. Das Smart Home als Ergebnis technischer Einbildungskraft ist mittendrin in dieser ungebrochenen digitalen Revolution. Zum Thema Smart Houses, Smart Homes. Das Thema ist da, es ist in den Medien, es ist eine gut laufende Home Story, etwas anderer Art. Nicht das private Leben im häuslichen Rahmen, sondern dieser häusliche Rahmen selbst ist hier das Thema. Das meint jedoch nicht die Villa oder das Luxusappartement, sondern ein Haus, das automatisiert ist und das deshalb auch ganz anders sein soll. Effizienter, bequemer, aufregender, cool und fun und auf jeden Fall neu. Das Thema Smart Home hat auch eine Urszene, einen Start, den man erzählen kann. Was eine Urszene ist und was nicht, sind folgenreiche Entscheidungen. Die Szene, die ich gleich erzählen werde, ist keine fiktionale Erstformulierung oder für die, die sich hier auskennen, ich werde nicht sprechen über Ray Bradbury und seine Erzählung The Welt von 1950 oder etwas über den Disney-Film von 1999 mit dem Titel Smart House erzählen. Sondern ich spreche über, wenn es um meine Urszene hier geht, ich spreche um ein real existierendes, sehr bestimmtes Haus mit exakter Adresse. In der 73. Avenue, Northeast, in Medina, im Staat Washington der Vereinigten Staaten von Amerika. Wer da wohnt? Bill Gates mit Familie. Bill Gates, Gründer und noch immer maßgeblicher Eigentümer von Microsoft, dem größten Softwareunternehmen der Welt. Das Wohnhaus von Bill Gates kennt man jedenfalls in den USA. Auch wenn es noch nicht ganz so berühmt ist wie diese sagenhafte Garage, in der damals mit Paul Allen und Basic alles angefangen haben soll. Man wird sehen, wie berühmt dieses Haus, von dem ich hier sprechen werde, noch werden wird. In der amerikanischen Wikipedia heißt der Hauptartikel ganz einfach Bill Gates House. Dort gibt es natürlich alle Informationen plus ein Pappmodell. Das kann man dann ausschneiden und das Haus nachbauen. Aber dieser Artikel lässt auch die Projektmacher, also Gates und sein Architekt, auch selbst erklären, was es mit diesem Haus auf sich hat. Es gibt natürlich ein Video, das man anklicken kann. Dann sieht man nicht das, wie soll man sagen, authentische Haus, sondern so eine Art Cartoon. Und die Tonleiste sagt, was man eigentlich hier sich vorzustellen hat. Aber der Reihe nach. Zunächst zu den Fakten und Infos. Das Haus ist kein Schlossbau. Es ist eher im pazifischen Lodge-Stil, also eher unaufgeregt. Halb versteckt unter Bäumen, direkt an einem See. Größenordnung, Bauzeit 7 Jahre, von 1988 bis 1995. Reine Baukosten 65 Millionen Dollar, um die 6000 Quadratmeter groß. Aber da sind die Nebengebäude schon dabei. Geschätzter aktueller Wert für die Grundsteuer berechnet, knapp 150 Millionen Dollar. Das ist alles nichts Besonderes, das bringt einen noch nicht in die Wikipedia. Wo ist also der Unterschied? Das Gates-Haus, so heißt es explizit in dem Video, besteht eben nicht nur aus Stein und Holz und Glas, sondern auch aus Silikon. Angeblich 100 Computer. Das ist, wie soll man sagen, old style, old school, denn eigentlich wird man die Computer und das Computersystem dieses Hauses nicht nach einzelnen Computern mehr berechnen können oder zählen können. Es geht eben nicht um Einzelgeräte, sondern um ein durchgängig computerisiertes Haus. Man könnte sich das auch so vorstellen, dass das Haus das Gehäuse ist für ein umfassendes, immersives Computersystem. Warum dieses Haus? Warum diese Kosten? Warum dieser Aufwand? Es geht natürlich um Großes, um Grundstürzendes, so das Video. Es ist nämlich ein Haus, das das Wohnen grundsätzlich verändern wird. Change the way we live at home. Es ist die Zukunft, a home of the future. Das alles ein Prototyp, groundbreaking technology. Und eines Tages wird es überall so aussehen. Typical home someday. Das Gates-Haus ist eigentlich ein Haus für jeden und alle, weil es sich so in einem Haus besser wohnt. Es ist, so der Tenor, more livable. Es wohnt, es lebt sich einfach besser in so einem Haus, to make life more livable. Das ist es auch schon. Mindestens so auffällig wie das, was hier behauptet wird, ist das, was nicht mehr thematisiert wird. Die hehre Semantik, dass solange das Haus geradezu sakralisiert hat, ist abgeschnitten. Innerlichkeit, Subjektkonstitution, innerfamiliäre Gemeinschaft, Haus als emphatischer Rückzugsort und Schutzburg gegen die kalte Welt. All das kommt hier nicht vor. Einfach more livable. Ohne philosophischen Überbau, ohne Tiefsinn. Auch die Funktionsbeschreibung dieses ersten Smart Homes changiert zwischen radikaler Technizität und Banalität. Die Schnittstelle zwischen Bewohner und computerisiertem Haus oder Computerhaus ist eine Anstecknadel, einfach PIN genannt. Eine drahtlose Verbindung mit dem Steuerungssystem. Diese Nadel interacts with sensors located all over the house. Zwischen Nadelträger und Haus findet eine automatische Anpassung statt. Das Haus bzw. die Räume, in denen man sich gerade aufhält, passen sich automatisch an. Automatically adapts to you and your taste. Automatically adapts to you and your taste. Die genannten Parameter, in denen diese Anpassung sich vollziehen soll, lauten dann auch warm, kalt, dunkel, hell, Uhrzeit, Tageszeit, Jahreszeiten und dergleichen mehr. Nicht zu vergessen, das ganze Haus hat an den Wänden Bildschirme oder die Wände bestehen aus Bildschirmen. Und man soll sich das so denken, man geht durch das Haus und wenn man sich dem Bildschirm nähert, dem konkreten Bildschirm nähert, dann taucht das auf, was man gerade am liebsten sieht. Natürlich Kunst, favorite art, your favorite art, so heißt das da. Your favorite art, ein Zitat. Etwas fortgeschrittener dann soll man Zimmer, Einzelzimmer wie in einem TV-Programm wechseln, umstellen können. Also Rooms can switch in Entertainment Mode. Was eben noch ein banales Esszimmer war, ist, sobald der PIN zeigt, dass jetzt Axel Fried mal reinkommt, dann ändert sich der Raum und wird zum Kino. So, kann man sich vorstellen. Also Multifunktionalität ist ein großes Thema, ein großes Versprechen und der Programmwechsel so einfach wie mit der Fernbedienung beim Fernsehgerät. Also man ahnt von hier aus gleich schon die Science Fiction, die Wohnung in der Zukunft, das Haus in der Zukunft, besteht aus nur noch einem Raum und je nach Gebrauchskontext verwandelt sich dieser Raum in ein Esszimmer, eine Wohnküche, einen Medienraum, was auch immer. Ja, ist man versucht zu sagen, ist es das denn schon? Und dann fällt einem der schon zitierte und auch hier zu zitierende Wilhelm Heinrich Riehl ein. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts beschreibt er Häuser, und zwar Häuser in Amerika, in New York, in denen man, ich zitiere, Zimmerwände verschiebbar gemacht habe, sodass man kleine Zimmer in größere verwandeln konnte. Also man könnte sagen, das ging schon Mitte des 19. Jahrhunderts weiter als das, was diese kleine PIN von Bill Gates hinkriegt. Vielleicht, und jetzt gehen wir raus aus diesem Gates-Haus, vielleicht ist eben das Gates-Haus schon ein historisches Haus, ein Museum für frühe Stadien des Smart Homes. Wäre jedenfalls denkbar, wenn Sie überlegen sollten, da mal hinzugehen. Museen kann man ja gemeinhin besichtigen. Ja, Bustourismus ist das nicht. Man muss die Lizenz, um da reingehen zu dürfen, ersteigern. Im Moment soll es bei $35.000 liegen und dann kriegen Sie vielleicht auch eine Tour vom Hausherrn. Also das Smart Home, wenn das nun ein historisches Stadium sein soll, das Smart Home ist eben ein Projekt, ein andauerndes, ein fortlaufendes Projekt, dessen Grenzen immer weiter hinausgeschoben werden sollen, weil getreu eben diesem Mooreschen Gesetz immer mehr Rechnerleistung, auch immer größere Smartness möglich macht. In Deutschland, um noch einmal über den Ozean zu gehen, würde man ein solches Haus als Technikträger, als Innovationszentrum bezeichnen. Das ist zutreffend, aber es ist eben auch Ingenieursprache, nur Ingenieursprache, während drüben Bill Gates, der Bill Gates, leibhaftig da wohnt und bald auch, so das Video, Joe Sixpack oder auf unsere Sprache bezogen Otto Normalverbraucher. Vermutlich, das werden wir noch zu bedenken haben, ist das ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Ingenieur versus Normalverbraucher. Soweit also der selbstgestrickte Mythos eines großen Anfangs. Aber das ist ja schon von 1988, also ein altes Relikt, ein Dokument. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, was ist da los? Heiko hat es schon angedeutet. Microsoft, Google, Samsung, you name it, haben jetzt schon Milliarden investiert. Und ganz aktuell, auch hier in Berlin, September 2014, hat in Berlin die IFA stattgefunden. Das ist die weltweit führende Messe für Consumer Electronics and Home Appliances. Home Appliances. Da wird nichts mehr übersetzt übrigens. Home Appliances ist nicht mehr, was einmal Küchengeräte oder weiße Ware hieß, sondern any devices that are in your home and which you use to do jobs such as cleaning or cooking. Any device, was immer im Haus sich befindet und irgendwas da zu tun hat. In der FAZ vom 4.9., nicht lange her, ist davon berichtet worden, von dieser Messe. Ich mache es ganz, ganz kurz. Die Überschrift: Die Vernetzung ist nicht aufzuhalten. Unterzeile: 2 Tage IFA und eine Erkenntnis. Ohne Smartphone und App geht nichts mehr. Die Digitalisierung unseres Haushalts schreitet schnell voran. Das Smart Home ist das Next Big Thing in Tech. Und bei diesen Next Big Things sind eben alle dabei, sonst wäre es ja nicht das Next Big Thing. Doch das Thema Smart Home ist nicht nur Marketing und Geschäft, auch nicht nur das mehr oder weniger windige Projekt eines sagenhaft reichen und sagenhaft erfolgreichen Projektmachers. Es ist, so die Arbeitshypothese für das Folgende, auch ein Hot Moment. Das ist nach der diesem Terminus eingebauten Heuristik eine Konstellation, in der grundsätzliche Dinge über Technik und ihren Gebrauch zur Sprache kommen. Worum geht es? David Halberstam, Halberstam, ein Tech-Writer, bringt es auf den Punkt. To have technology is to use it. Das ist eine dieser ultrakondensierten Weisheitssprüche aus den Silicon Valleys dieser Welt. Aber wenn das zutrifft, dann ist die nächste Frage nur konsequent. Wie wird Technik gebraucht und wie wird dieser Gebrauch modelliert und formatiert? Für diese grundsätzlichen Fragen ist das Smart Home eine Fallgeschichte. Denn beim Smart Home geht es nicht einfach um Technik als Erfindung, als Durchbruch und Patentgeschichte. Ingenieure, IT-Experten braucht es, aber sie bestimmen hier nicht. Vielmehr steht der Gebrauch, die Anwendung durch den User im Vordergrund. Genauer? Im Fall des Smart Homes kann nicht mehr sicher zwischen ingenieurwissenschaftlicher Erfindung und praktischer Anwendung durch Endnutzer unterschieden werden. Die Produktentwickler sprechen eher von nahtloser Verbindung. Ohne den Erfolg beim User, also bei dem, der die neue Technik in seinem Haus akzeptiert und gebraucht, funktioniert das Smart Home nicht. Erfindung und Gebrauch sind Parallele, man ist versucht zu sagen, sind gleich ursprüngliche Größen. So gesehen ist dann auch der Terminus Smart Home fast schon ein Begriff. Smart zeigt an, es geht eben nicht einfach um einen neuen Fernseher, der nur eine größere Diagonale hat. Smart ist ungleich mehr, man denke nur an Smart Bomb oder Smart Money und natürlich Smartphone. Wo immer es von einer Sache auch eine intelligente, eine smarte Version gibt, wird ein gravierender Abstand eingeführt zu einer erst im Vergleich dazu nur konventionelle Version. Das, was es bis eben nur gab, wird abgewertet als passé. Und wer will sich damit noch zufrieden geben, wenn es doch schon etwas Besseres, etwas Fortgeschritteneres gibt? Das bis dahin Gewohnte erscheint als überholt, weil weniger möglichkeitsreich. Das ist hier nicht anders. Smart ist das Haus, weil es bis dahin Getrenntes in einen intelligenten Zusammenhang verdichtet, genauer zum Laufen bringt. Das Smart House ist eben nicht einfach automatisiert, ist nicht festgeschrieben in automatisch ablaufenden Routinen, sondern es ist, so die Fachsprache, ein Animated House. Animated House. Was ist das? Animated, man kennt das aus der Cartoon, aus der Comic-Welt. Und es gibt natürlich Animated Characters. Man kann Zeichnungen verlebendigen, sodass sie sich auf der Leinwand bewegen und agieren. Denken Sie an Dagobert Duck. Animated heißt dann auch, man muss hier die Original-Semantik zitieren, full of vivacity. Vivacity, spirit, lively, characterized by movement and activity. Und genau dieses Animated, diese Qualität, soll sich auf den Bewohner des Hauses übertragen. Er wird, so die Logik dieses Projekts, der Bewohner wird von dieser Technik selber angeregt, selber animated. Das Smart Home hat demnach einen emotionalen Mehrwert. Es ist eben gerade nicht, wie man von hier aus denken könnte, es ist eben gerade nicht die pure Effizienzsteigerung, die sagenhafte Energieersparnis oder die beste Alarmanlage, die es je gegeben hat. Das Smart Home verspricht gesteigerte Wohnlichkeit in Gestalt einer größeren Lebensfreude. Die Semantiken an dieser Stelle sind nicht ganz kompatibel. Lebensfreude, hehre Semantik in der Tendenz, Joy of Living, das sagt niemand. Das steht da auch nicht, sondern Vitality, aber meist einfach nur Fun. Die Rückübersetzung ins Deutsche als Spaß, well, Milliardeninvestitionen nur aus Spaß, für Spaß, ist das Smart Home eine Fusion von Architektur, Inneneinrichtung und Entertainment? Kann das denn sein? Cliffhanger. Das Haus ist vergangen. Das sagt nicht Bill Gates auf einer Werbetour für das Smart Home. Hier spricht vielmehr ein deutscher Philosoph und Soziologe, der 11 Jahre in den USA gelebt hat und das sowohl an der Ostküste, New York, sowie an der Westküste in Los Angeles. Theodor Wiesengrund Adorno, von ihm ist das Zitat, war von 1938 bis 1949 im amerikanischen Exil. In dieser Zeit hat er ein Notizbuch geführt über die Conditio Humana unter kapitalistischen und faschistischen Verhältnissen, etwas weniger groß formuliert. Adorno hat Erfahrungen festgehalten, die er als deutscher Bildungsbürger in den USA gemacht hat. Ausgehend, so die Selbstbeschreibung, vom engsten privaten Bereich hat er den entfremdeten Gestalten des Lebens nachgespürt. Aus diesen Notizen, die meisten stammen aus den Jahren 1944 bis 1947, wurden 153 Aphorismen ausgewählt und 1951 unter dem Titel Minima Moralia als Buch veröffentlicht. Adorno interessiert im Folgenden nicht als Vertreter der kritischen Theorie, sondern als deutsche Variante des sogenannten Tech-Riders. Was ist das? Was ist das für eine Autorschaft? Was ist das für eine Autorfunktion? Das ist ein Autor, der allein und vor allem durch sein Thema bestimmt ist. Technik und ihre Implementierung in der Gesellschaft. Das ist kein Public Intellectual, der zu allem und jedem Stellung nehmen kann, sondern es ist eine sachkundige Verbindung von Technik und ihrer aktuellen Entwicklung und öffentlichkeitswirksamem Schreiben. Und das meint Schreiben auch und vor allem im Netz, Vorträge weltweit, Consulting-Tätigkeit, Unternehmer in eigener Sache. Er ist, wer sich hier auskennt, also er ist in dem, was ich hier mache, er ist ein Kevin Kelly, also ein Tech-Writer. Kevin Kelly, wenn Sie ihn, ein Buchtitel, der zeigt ganz gut an, was hier gemacht wird. What does technology want? Stellen Sie sich vor, Sie schreiben darüber 300 Seiten. What does technology want? Ein amerikanischer Tech-Writer und Kevin Kelly ist hier das Paradigma, bezeichnet sich, ich zitiere, als Radical Techno-Optimist, also radikaler Technik-Optimist. Sie ahnen schon, worauf das hinausgeht. Adorno ist das nicht. Minima Moralia sind Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Grundton ist durchgängig ein melancholisch-pessimistischer. Im 18. Jahrhundert, man kann das zumindest überlegen, hieß dieser Stil Joy of Grief. In diesem Schreibkontext steht dann auch die lange Einlassung zum Haus und Wohnen in den USA. Es ist Aphorismus Nummer 18, Titel Asyl für Obdachlose. Da steht, dass nicht nur das Haus vergangen ist, sondern kurz davor, ich zitiere, eigentlich kann man überhaupt nicht mehr wohnen. Alles, was es einmal gab, etwa die, ich zitiere weiter, traditionellen Wohnungen, in denen wir groß geworden sind, haben etwas Unerträgliches angenommen. Unerträglich und falsch sind aber auch die neuen Wohnungen und Häuser, das neue Bauen, Stichwort Frankfurter Küche, Ernst May und andere, all das ist natürlich auch keine Alternative. Das sei nur willkürliche Tabula rasa, alles nur, schönes Zitat, alles nur von Sachverständigen für Banausen angefertigte Etuis. Und am ärgsten, so Adorno, ist die Lage des Hauses natürlich in den USA. Die Armen dort wohnen, so Adorno, wenn nicht in Slums, so in Bungalows, die morgen schon Laubhütten, Trailers, Autos oder Camps sein mögen. Das ist Fundamentalkritik. Es gibt keine Form des Wohnens, die gesellschaftlich substanziell und individuell angemessen wäre, so Adorno als Fazit. Hier ist das Haus einmal mehr Projektionsfläche für hochgesteigerte Bedeutung. Das Haus, und das verbindet Adorno vielleicht ungewollt mit dem 19. Jahrhundert und einem Schriftsteller wie Riehl, das Haus ist Gegenstand historischer und soziologischer Fantasie oder Fantasien. Am Haus soll man ablesen können, wie die Gesellschaft im Innersten beschaffen ist. Interessant für unseren Sachzusammenhang ist dann auch weniger das fatale Urteil als die Urteilsbegründung. Sie hat nämlich erst einmal weder mit dem Kapitalismus noch mit dem Faschismus zu tun. Es ist nämlich, so einigermaßen doch überraschend, es ist die Technik. Selbst die im Weltkrieg, so Adorno, selbst die im Weltkrieg stattfindenden Zerstörungen der europäischen Städte setzen bloß fort, was die immanente Entwicklung der Technik über die Häuser längst entschieden hat. Eine immanente Entwicklung der Technik ist im Letzten verantwortlich für den Verfall. Nicht das, was man vielleicht zunächst erwartet hätte. Der Ausdruck immanente Entwicklung der Technik ist keine Erfindung von Adorno. Adorno, wir wissen das, schreibt ohne Fußnoten. Der denkt, er zitiert nicht. Immanent findet sich schon sehr viel früher, zum Beispiel bei Friedrich von Gottel-Ottilienfeld in einem Lehrbuch der Sozialökonomie von 1914. Wofür steht immanente Technik? Für eine selbstherrliche Technik, ich zitiere weiter, bei der diese gleichsam mit sich selbst allein bleibt. Bei der diese gleichsam mit sich selbst allein bleibt. Also stecken in diesem Terminus immanente Entwicklung der Technik gleich mehrere Großbehauptungen. Erstens, die Technik hat einen Eigensinn und zweitens, dem folgt sie so, als gäbe es keine formenden Kontexte. Bei Adorno drittens, und genau das führt in die Katastrophe und die heißt gut deutsch-idealistisch in die Entfremdung. Wo Erfahrung war, ist jetzt nur noch die Maschine. Kann man das etwas genauer haben? Adorno macht das selbst. Die Auflösung dieser Großbehauptungen gibt schon der nächste Aphorismus mit dem Titel Nicht anklopfen. Hier ist die Technisierung selbst und die Folgen, die gravierenden Folgen der Technisierung, das ist hier das zentrale Thema. Zwei Dinge sollen hier interessieren. Wie hat man sich diese Technisierung nach Adorno vorzustellen? Und zweitens, gibt es von dieser Technikvorstellung bei Adorno einen Hinweis auf den aktuellen Technisierungsschub, wie er jetzt unter dem Schlagwort Smart Home stattfindet? Letztlich ist die Frage methodisch motiviert. Kann man hier lernen, wie das Haus zu beobachten und zu beschreiben ist, ohne sofort in die aufgeladene Spekulation über Sinn und Bedeutung des Hauses abzudriften. Ohne Nostalgie, ohne Kulturkritik. Adorno beobachtet Technik dort, wo man sie vielleicht erstmal nicht vermutet. Im Wohnhaus, in der Wohnung und dort nochmal an Orten, wo Technik nicht draufsteht. Also es geht nicht um das Radiogerät oder den Kühlschrank. Technik wird als Erfahrung bzw. Erfahrungsverlust thematisiert. Man hat, so Adorno gleich zu Beginn des Aphorismus, ich zitiere, etwa verlernt, leise, behutsam und doch fest eine Tür zu schließen. Das ist der Schlüssel des ganzen Aphorismus. Man hat, es ist nur ein Beispiel, etwa verlernt, leise, behutsam und doch fest eine Tür zu schließen. Ist das eine bloße Nebensächlichkeit? Man wird sofort vermuten müssen, bei Adorno gibt es keine Nebensächlichkeiten. Und die Frage, wie man eine Türe schließt oder nicht, ist hier schon ein Beispiel für den Untergang elementarer Fertigkeiten im Gebrauch der Dinge. In Amerika, so Adorno, weiß man gar nicht, was eine Tür, genauer das Türschließen, einmal war. Adorno: Die Türen von Autos und Frigidaires muss man zuwerfen. Andere haben die Tendenz, von selber einzuschnappen und so die Eintretenden zu der Unmanier anzuhalten, nicht hinter sich zu blicken, nicht das Hausinnere zu wahren, das sie aufnimmt. Der Verfall des Wohnens, der Untergang des Hauses, zeigt sich an einer Technik, die nicht mehr im Dienste einer Erfahrung steht, sondern sich selbstständig macht. Selbstständig, weil sie nur noch, so Adorno, gleichsam geschichtslosen Anforderungen der Dinge folgt. Kurz, aus der das Humanum wahrenden und so anthropomorphisierten Tür wird eine bloße Maschine. Die alte Kunst des Türschließens geht unweigerlich verloren. Adorno: Was bedeutet es für das Subjekt, dass es keine Fensterflügel mehr gibt, die sich öffnen ließen, sondern nur noch grob aufzuschiebende Scheiben, keine sachten Türklinken, sondern drehbare Knöpfe? Die fatalen Folgen, Entfremdung, Kulturverlust, Depotenzierung des Subjekts, sind dann die Topoi einer negativen Geschichtsphilosophie mit einer dystopischen Technik als selbstherrlichem Subjekt. Das ist alles ganz gut bekannt und soll nicht weiter auf einen Sachgehalt hin diskutiert werden. Methodisch anregend ist dagegen die Kopplung der Frage des Wohnens an die Analyse von Gebrauchskulturen. Die richtige Türklinke ist nach Adornos Geschichtsphilosophie etwas prinzipiell anderes wie der Türdrehknopf. Der Drehknopf ist falsch, weil er Erfahrung zerstört und neue Erfahrung unmöglich macht. Gemeinsam aber ist Klinke wie Drehknopf, und das sichert erst ihre Vergleichbarkeit, dass beide Apparaturen Gebrauchsweisen von Haustechnik modellieren und formatieren. Kann man diese Überlegung, so der nächste Schritt, auch außerhalb des Adorno-Universums nutzen? Für Adorno gab es noch die Vorstellung einer Kultur im Singular, so Bernhard Siegert in seinem Text über Türen. Und das meint selbstredend Hochkultur, also das, was es für deutsche Bildungsbürger gerade in Amerika nicht gibt. Was ändert sich, wenn dieser Kulturbegriff nicht fortgeschrieben wird, wenn er ersetzt wird durch einen Plural? Und was ändert sich zweitens, wenn Kultur nicht mehr als Gegensatz zur Maschine dekretiert wird, sondern als Technikkultur verstanden, ja praktiziert wird? Zurück zum Smart Home. In einem Smart Home, so lässt sich hier umgehend anschließen, ist der Türgriff, gleich wie er ausgeführt wird, nicht mehr die primäre Schnittstelle zwischen einem Bewohner und seinem Haus oder seiner Wohnung. Die Türklinke hat, so die Vermutung, die App wie ein Application-Software ersetzt. Wir alle benutzen Apps und das schon lange. Ich erinnere nur an Handbuchwissen. Apps sind eben nicht unabhängig von einem Systemprogramm oder Betriebssystem zu denken. Sie laufen, sie funktionieren nicht ohne ein solches. Apps sind nur in der Lage, Operationen für eine ganz spezifische Anwendung auszuführen. Ein App, was wir extrem gut kennen und alle teilen, ist weltweit verbreitet und ein Monopolformat, das ist zum Beispiel Microsoft Word. Das heißt, wie wir alle am Bildschirm schreiben, Bildschirmcomputer schreiben, wird maßgeblich von einer Textverarbeitungsapplikation mitbestimmt. Das Schreiben selbst und nicht nur das Layout einer Seite wird durch die App Microsoft Word formatiert. Application Software wird heute häufig primär als mobiles App programmiert. Das heißt, man kann die Anwendung auch über Smartphone oder Tablet-Computer benutzen. Genau das ist auch die Art und Weise, wie ein Benutzer eines Smart Homes sein Haus benutzt bzw. die vorhandenen intelligenten Einrichtungen manipuliert. Das ist längst schon eine unüberschaubare Szene und ich greife hier nur ein App heraus, weil es, wie es selbst von sich behauptet, der Goldstandard für diese Apps, für diese Smart Home Apps sein soll. Diese App hat auch einen Namen, ist klar, man kann es ja auch kaufen, Insteon Hub App. Was wird versprochen? Ich zitiere. The gold standard in home automation allows you to manage your home the way you want. Easy to install and set up, Insteon offers the flexibility and dependability to make your life, jetzt kommt's, to make your life more convenient, safe and fun. Wie geht das? The new Insteon connects you to your home from any smartphone. It can send email or text alerts from motion and water leak sensors while you are away. Just start with the hub, select the Insteon devices for your home and enjoy. Also alles ganz leicht und selbstverständlich, kaufen, installieren und los geht's. Das geht so schnell und so leicht, dass die Reflexion gar nicht erst anläuft. Man kann nur ausbuchstabieren, was läuft, was da laufen soll. In der Verbindung von Smartphone und Apps geht die Logik der Digitalisierung, jeweils passend für einen spezifischen Bereich, wie eben das Schreiben oder das Wohnen, ins Leben hinein. Ganz leicht, sofort und dann auch noch mit einem Spaß an der angewandten Technik, am schieren Gebrauchen können. Bis am Ende der User nicht mehr ohne Word schreiben will und ohne Smart Home App auch nicht mehr für eine Wohnung als Mieter gewonnen werden kann. Das App, also auch das Smart Home App, virtualisiert eben nicht mehr Dinge und Realitäten, sondern das App virtualisiert hier Fertigkeiten, Gebrauchsweisen. Vor dem Smart Home Gestalt von mobilen Apps war, so die Logik ausbuchstabiert, vor dem Smart Home war das Wohnen, das richtige, aufwendige Wohnen, eine große Sache. Wir sprechen über das Wohnen, nicht bloß übers Übernachten oder Umherziehen. Für das Wohnen braucht es noch Geschmack, Stilwille, Einkaufsfreude. Nicht umsonst gibt es Beraterberufe in diesem Sektor, Innenarchitekten, Einrichtungshelfer und dergleichen mehr. Das Smart Home App macht das alles überflüssig, weil es diese Fertigkeiten durch eine einzige neue Fertigkeit ersetzt und das ist der Umgang mit dieser Software. Haus und Wohnung definiert der gekonnte Gebrauch des Apps und nicht mehr ein soziologisch begründeter Repräsentationsstil oder eine aufwendige Lehre von der Selbstverwirklichung in den sogenannten eigenen vier Wänden. In der Logik des Apps wird eben nicht mehr argumentiert, sondern angewandt, eingesetzt, aufgerufen, optiert und so weiter, wie immer diese Computerbefehle lauten mögen. Über die Durchschlagskraft von Apps, siehe Word, muss man sich, glaube ich, keine Illusionen machen. Und keine Überraschung, wir wissen das alle, angeblich gibt es allein für die Apple-Welt schon mehrere hunderttausend einzelne Applications, Apps. Das ist alles genau so, wie es jedermann weiß. Und das ruft auch schon die letzte Frage auf, die hier zumindest noch angerissen werden soll. Wenn es denn so viele Apps gibt, wieso sollen dann die für das Smart Home, wie sollen die ausgerechnet so erfolgreich sein? Mehr noch, wieso soll man die alte Art des Wohnens, die es noch als eine, wo es noch als eine schöne Sache galt, sich selbst einzurichten und so seinen Geschmack und seine Individualität zu beweisen, wieso soll man das aufgeben zugunsten eines Apps? Man kann das methodisch höher ziehen und kann darüber sprechen, dass formatierte Gebrauchsweisen auf Verbreitung und Akzeptanz angewiesen sind. Und das ist ein grundsätzlicher Punkt. Bei Krajewski heißt es in seinem Buch über Weltprojekte, und diese Apps sind ein Weltprojekt, bei Krajewski heißt es, dass solche Formatierungsversuche nicht nur dann funktionieren können, wenn es eine Welt gibt, die sich auch diesen Versuchen annimmt. Also wenn es eine Bereitschaft gibt, diese Apps tatsächlich zu installieren und zu benutzen. Was würde man sagen, wenn diese Frage des Erfolgs, Verbreitung, Akzeptanz gestellt ist? Eigentlich glauben wir, Bescheid zu wissen. Alles nur Überredung, Verkaufsrhetorik, Tauschwert und überhaupt. Und Adorno als Präzeptor Germaniae ist ja bei uns noch akut. Und in der Tat spielt das Marketing natürlich eine große Rolle. Aber so ganz simpel ist Marketing eben nicht. So ganz simpel ist die Antwort auch nicht. Zunächst, um anzudeuten, wie die Größenordnung hier aussieht. In den USA gilt zumindest seit William Gibson, noch so ein Tech-Writer, ein Grundsatz, wenn es um Marketing geht. Und der heißt, in das Marketing eines Produkts geht mehr Intelligenz rein als in die Entwicklung eines Produkts. Noch einmal, das ist gegenintuitiv. Wir würden denken wollen, Betonung, dass die Erfindung, die Entwicklung eines Produkts wirklich Intelligenz braucht. Alles andere ist nur noch Rhetorik. Cheap. Drüben hat man die Unterscheidung, hat man umgedreht. Die Intelligenz geht in das Marketing. Das ist als Motto hier zu verstehen. Die Frage des Erfolgs und der Akzeptanz dieser Apps ist also nicht, wie soll ich sagen, zu beantworten über das informationstechnische Fundament dieser Codes. Wir müssen nicht über Coding, über Programmierkunst im Sinne der IT sprechen, sondern uns interessiert die Modellierung von Gebrauchsweisen, von Umgangsformen mit Technik, und zwar ausgerechnet dort, wo man doch zu Hause sein soll und wo man sich gehen lassen kann und wo man genau das nur tun kann und will, was man jetzt, wie soll ich sagen, wo die Tür zu ist, machen kann. Keiner sieht einem, man kann tun und lassen, was man will. Ausgerechnet da soll es einen Technisierungsschub geben. Das ist schon eine knifflige Frage. Und ab jetzt dürfen Sie auch vermehrt zweifeln. Ich habe natürlich nach einer Antwort gesucht. Und die beste und in ihrer Sachqualität auch irritierendste Antwort habe ich bei Alan Cooper gefunden. Cooper, Doppel-O. Wer ist Alan Cooper? Gilt als Vater der Programmiersprache Visual Basic. Das ist schon sehr groß. Und beschäftigt sich, wie es heißt, aktuell mit Interaktionsdesign für Software, Hardware und webbasierte Anwendungen. Hat natürlich eine eigene Firma. Und die eigene Firma, das ist ganz wichtig, macht Consulting. Das heißt, eine relativ kleine Firma ist ganz groß, weil sie überall dabei ist. Cooper, so der wunderbar distanzierte Artikel in der deutschen Wikipedia, ich zitiere, gilt in den USA als bekannter Buchautor. Also noch ein Tech-Writer. Und das Buch, aus dem ich hier zitieren werde, heißt, brauche ich vorher Wasser. Das Buch heißt, Inmates are running the asylum. Why high-tech products drive us crazy and how to restore the sanity. And how to restore the sanity. Das ist von 1998, mehrere Auflagen, gut zugänglich, ein Klassiker. Aber nicht der Buchtitel hat, wie man denken könnte, Furore gemacht, sondern das Kapitel Nummer 9 aus diesem Buch. Das Kapitel Nummer 9 heißt Designing for Pleasure. Designing for Pleasure. Worum geht es? Eigentlich nur um unsere Frage, wie muss man eine App programmieren, besser gestalten, damit sie tatsächlich akzeptiert hat und also auch Erfolg hat. Erfolg hat sie nur, und jetzt sind wir mitten in Coopers Designlehre, Erfolg hat sie nur, wenn sie vom Endanwender auch tatsächlich angewandt und also auch gebraucht wird. Und das auch noch mit Vergnügen. Es soll eben ein Vergnügen sein, sein Haus in ein Smart Home zu verwandeln, beziehungsweise es als solches zu benutzen. Die Firma von Coopers beschreibt sich selbst, quote, "We work with companies to create products that delight the people who use them." That delight the people who use them. Kapitel 9 sagt endlich, wie das geht. Aber die Spannung muss noch ein bisschen aufrechterhalten werden. Und etwas noch zu Cooper. Cooper ist berühmt, gibt keine Frage. Aber er ist so berühmt, dass das, was ich gleich erzählen werde, schon lange kursiert hat als: Der Cooper muss ein Geheimnis haben. Der Cooper muss etwas wissen, was wir anderen Software-Designer nicht wissen. Und 2008, fast eben gerade, 2008 hat Cooper endlich gestanden, was sein Geheimnis ist. Er hat also seine Eureka-Geschichte veröffentlicht, alles im Netz. Und jetzt ist man ganz gut informiert. Und also kann ich jetzt im gerafften Tempo die Auflösung bringen, wie Cooper unser Problem löst. Und Cooper sagt, wie immer bei solchen Dingen, bei wirklich guten Lösungen ist es am Ende natürlich ganz simpel, ganz einfach. Erstens, eine Application wird nicht für den Einkäufer einer Firma, eines Baumarkts etc. gestaltet, sondern strikt und ausschließlich für den, der es am Ende auch tatsächlich gebrauchen soll. In der Tech-Sprache: User-Friendliness is key. Klingt ganz gut. Der nächste Punkt, also man verschiebt nur das Problem auf den nächsten Punkt. Der nächste Punkt heißt, wie will man denn wirklich wissen, was ein User will? Umfragen wäre eine Möglichkeit, weiß er natürlich auch. Ist zu aufwendig, kostet zu viel Zeit, ist zu teuer, kostspielig und die Resultate sind unzuverlässig, taugt nichts. Was macht er? Ich berichte live aus seiner Geschichte. Er hat Theater gespielt mit sich selbst. Er hat mit real existierenden Product Managers, Produktmanagern, sich unterhalten. As I walked, I would engage myself in a dialogue, play acting. Play acting. Kleine Sache mit großer Wirkung. I found that this play-acting technique was remarkably effective for cutting through complex design questions of functionality and interaction. Also eine Methode, eine Vorgehensweise, um Komplexität zu reduzieren. Er versteht das als eine Kreativitätstechnik und er hat sie perfektioniert und zu einer Methode ausgebaut. Alles entscheidend war, so Cooper, und alles entscheidend ist es immer noch, mit wem sich ein Software-Designer derart engagiert dann unterhält. Cooper beschreibt und definiert dieses Gegenüber als hypothetical archetypes, hypothetische Archetypen. Das sind potenzielle Anwender, die bestimmte Dinge tun wollen und andere nicht. Das sind Anwender immer in konkreten Gebrauchssituationen. Dieses Userwissen, so Cooper, muss über alle Fragen des Designs entscheiden und eben nicht das Wissen des Ingenieurs oder das Wissen des Produkt- und Sales-Managers. Designing software for use by non-engineers, so der Lehrsatz. Cooper nennt von nun an die hypothetischen Archetypen Personas. Cooper weiß auch ohne den korrekten Plural, um was es geht im antiken Theater. war die Persona eine von den Schauspielern verwendete Maske, jetzt um die Rolle des Schauspielers zu typisieren. Die Persona wird nach Cooper zur Leitgröße beim Software-Design. Am Beispiel, mein Beispiel, Word, schon oft genannt hier, ist so schlecht, weil keiner von uns, sagen wir in der Persona einer fortgeschrittenen Doktorandin, geisteswissenschaftlichen Doktorandin, weil diese Persona bei der Entwicklung nicht dabei war, sondern die Personas, die da wohl dabei gewesen sein mögen, waren eben, sagen wir, die Sekretärin im Schreibbüro, der Layouter für eine kleine Publikation und dergleichen mehr. Cooper hat das geändert. Wir reden über eine schon längst erfolgreich implementierte Software-Design-Strategie. Es gibt eine Faustregel, dass eine App maximal 3 verschiedene Personas integrieren kann, handeln kann. Wenn es mehr, klappt es nicht mehr und das Produkt wird nicht gelingen. 3 ist das Maximum. So, und ab hier darf man, glaube ich, spekulieren, wie die Persona aussieht, für die die aktuellen Smart Home Apps geschrieben worden sind. Die sind ja schon da. Es ist bestimmt nicht der von Adorno geformte, also schon etwas ältere Oberstudienrat, der in seinem kernsanierten Altbauklassiker Bauhaustürklinken hat einbauen lassen oder die alten hat aufarbeiten lassen. Das ist, wie Heiko gesagt hat, regionale Kultur, nicht globale. Sondern die neuen Apps, kann man vermuten, sind für den oder die, die in einem McMansion wohnen, einem großindustriell erzeugten Bau, eins wie das andere, wo das Kaminfeuer gern auch auf einem Bildschirm flackern darf. Das ist die Referenzgröße. Das ist nur ganz, ganz leicht angetippt. Es ist eine Persona, die auch längst schon einen Namen hat. Und das ist der Techie, mit K geschrieben, oder Techie. Das können wir natürlich übersetzen wie Techniker, was es nicht trifft. Aber der Techniker ist tatsächlich noch in dieser Begriffsbildung. Der Techie kommt aus A Theatrical Technician. Theatrical Technician, variably known as Techie Technician. Was ist das? Ein Theatrical, man kann das nicht, ein im Theater beschäftigter Techniker. Whatever, is a person who operates technical equipment and systems in the performing arts and entertainment industry. Also es ist nicht irgendein Techniker, der sich, wie man so schön sagt, in der Technik auskennt, sondern er ist implementiert im Theater, Performing Arts und in der Unterhaltungsindustrie. Davon abgeleitet eben der informelle Ausdruck. Ein Techie ist ein Technical Expert, Student or Enthusiast, ein Begeisterter in the field of electronics. Enthusiasmus ist natürlich eine große, hehre Semantik. Besessen heißt durch Gott. Um 1800 ist es einfacher, besser zu ertragen. Inspiration durch Kunst und Musik. Und jetzt eben in der Tradition dieses Begriffs Inspiration durch Technik. Auch hier zur Illustration. Die meisten von uns kennen Smartphones und die meisten von uns werden sagen, es gibt zu viele Features, zu viele Funktionen, zu viele Spielereien, es ist überladen. Aber das ist normal, weil die Persona, für die das typische Smartphone designt wird, ist eben nicht der Adorno-Geschulte, sondern ist der Techie. Und für den ist der Gebrauch nicht sachorientiert, sondern mindestens so sehr jedenfalls auch Fun, Unterhaltung und Spiel. Also, als deutliche These formuliert, Smart Home ist als App etwas für Techies. Das ist der Schlüssel, jedenfalls wenn es um das weltweite Formatieren geht. Technik ist, so der Slogan und so die Realitäten, cool. Und was cool ist, das geht, uncool, das geht gar nicht. Smart Home ist dann auch sofort eine auf ständig neue Versionen ausgelegtes Konzept von Haus. Jedes Jahr ein Update, immer parallel zu dem stetig weiter wachsenden Rechner, also zu den stetig weiter wachsenden Rechnerkapazitäten. In etwa ganz wie beim Smartphone. Und wie, so ganz zum Schluss, ist das hier in Deutschland? In Deutschland gibt es keine Produktion mehr von Handys, von Smartphones. Nicht eins wird hier entwickelt, gebaut. Und das, obwohl Deutschland eines der Industrieländer der Welt ist. Es gibt eine Software-Weltfirma, SAP. Was macht die? Professionelle Software. Es gibt keinen End-User in dem Sinn, wie wir es hier besprochen haben. Aber man könnte sich, um am Schluss locker zu werden, man könnte sich natürlich auch einen regionalen Beitrag, der aus Deutschland kommt, vorstellen. Man könnte natürlich eine Adorno-App designen und ein Manufaktum vertreiben, schön binden, Originalzitate dazugeben. Und ich glaube, Cooper wäre damit ganz einverstanden. Das könnte man an Universitäten auch weltweit verteilen. Und das könnte laufen. Und Cooper hat sogar für eine potenzielle Adorno-App, wie soll ich sagen, einen Slot vorgesehen. Denn Cooper hat einen Spezialfall für die Entwicklung von Apps immer auch mittransportiert. Und das ist dort, wo der eigentlich anonyme, die eigentlich anonyme Persona einen Klarnamen hat, also einen richtigen, erkennbaren Namen hat. Und diese Einzelpersona für Cooper, die ganz große Ausnahme, das war Steve Jobs, der Mann, also der Apple zu Apple gemacht hat. Für ihn, für Cooper, war das nämlich der, der einfach gewusst hat, was geht und was nicht geht, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und da hätte es nicht die Erfindung, wie Cooper sagt, von weiteren Personas noch bedurft. Das war möglich bei Steve Jobs, aber man muss natürlich auch fragen, wer war Steve Jobs? Ich bedanke mich.